das birgt eben unfassbar große Chancen. Und Gott weiß, wie viele Objekte, also jeden Monat mehrere, die ich nicht ankaufen konnte oder auch wollte, die letzten Monate zu den Preisen, kommen zurück. Ja, wo der Makler sagt, hey, steht dein Angebot noch? Lass uns noch mal sprechen. Ja, die Dinger sind noch verfügbar oder ich sehe, sie werden wieder inseriert und ich gehe noch mal dran.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ist der Immobilienmarkt wieder im Krisenmodus? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Das wollen wir mit Profi-Investor Markus Beford diskutieren. Hallo Markus.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag aus Mallorca.
Ja, also schön, dass du dir die Zeit nimmst. Tradition, du bist oft auf Mallorca genau zu diesem Zeitpunkt, weil wir auch ein Event haben. Wir machen das alles halbe Jahr und es gibt jetzt viel, viel zu berichten. Also es ist, glaube ich, wirklich ein super spannender Zeitpunkt. Du kaufst Immobilien, du verkaufst Immobilien regelmäßig, Buy and Hold, Fix and Flip und so weiter. Lässt uns immer teilhaben. Was ist gerade deine aktuelle Strategie? Und jetzt sehen wir ja wirklich große, große Unsicherheit am Immobilienmarkt und viele Dinge, die sich verändern. Und du gibst immer eine sehr klare Prognose ab, wo wir alle wissen so, na, man kann das nicht wissen, aber du sagst, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Vor allem können wir aber von dir lernen, wie stellst du dich jetzt auf? Was kaufst du an? Natürlich unter Berücksichtigung von allen möglichen Szenarien, die eintreten können, damit das am Ende für deinen Vermögensaufbau zuträglich ist. Und da kann man, glaube ich, wirklich eine Menge mitnehmen. Und so gehen wir jetzt auch vor. Wir bauen das Gespräch so auf, dass wir einmal in die Rückschau jetzt gucken, was ist passiert. Also was, ja klar, Irankrieg, aber auch andere Dinge. Was sehen wir gerade aus dem Markt? Also was siehst du, Markus, aus dem Markt? Wie sieht's bei dir im Ankauf aus, im Verkauf aus? Wie reagieren deine Banken? Banken ist für mich das Thema der Stunde. Ich höre nichts mehr als das. Wirklich der große Engpass ist dahin gehüpft. Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Dann gucken wir bei dir aktuell rein. Du hast ein bisschen Beispiele mitgebracht, was du gerade wirklich konkret gekauft hast. Da fangen wir auch sehr viel von lernen. Und dann logischerweise, das wird sehr spannend, wollen wir natürlich hören, was glaubst du, was in einem halben Jahr so die Zinsen machen, die Preise machen. Ja, da ist das Spielfeld jetzt ein bisschen weiter geworden, würde ich sagen, als bei den letzten Aufnahmen. Genau, Markus, wie ging's dir mit der letzten Prognose? Wir haben sie beide ja, glaube ich, heute nochmal wieder angehört, die du vor einem halben Jahr abgegeben hast. Was würdest du sagen? Ist seitdem passiert?
Also an sich geht es mit der Prognose natürlich gut, weil die Prognose richtig war. Aber die Voraussetzungen und das Szenario, was ich dem zugrunde gelegt hatte, das ist so nicht mehr haltbar. Ich hatte damals gesagt, ruhiges Gewässer, ne? Wir können ganz entspannt hier Deals machen, wir haben ein ruhiges Zinsszenario, ja, keine Ausschläge nach oben oder unten. Ich habe gesagt, es gibt keine Zinsänderungen die nächsten 6 Monate. Der Teil war richtig. Der hätte aber auch jetzt theoretisch anders kommen können, weil die Welt sich weiter dreht, weil das Ganze eben natürlich dynamisch ist und das macht es ja auch gerade total interessant, ja, dass es eben nicht immer nur das Gleiche ist und dass es nicht immer nur ganz einfach ist und ich fange heute an und bin morgen reich, sondern es gibt immer wieder externe Faktoren, auf die sich jeder einstellen muss, wie jeder Unternehmer, nicht nur im Immobilienbereich, sondern in ganz vielen anderen Bereichen auch. Also da tut sich wirklich eine ganze Menge am Markt und wenn ich letzte Mal davon ausgegangen bin, es beruhigt sich. Ich nehme wieder dieses Bild des Fensters, wo wir ja mal vor, ich glaube schon 2 Jahre her, ja, wo wir gesagt haben, oder 3 jetzt schon, das Fenster ist sperrangelweit offen, es ist super und jetzt hat es sich dann stückchenweise langsam geschlossen, nicht weil es keine guten Deals mehr gibt, aber weil man schon noch ein bisschen genauer gucken muss und weil wieder mehr Konkurrenz am Markt ist und weil die Produkte wieder besser eingepreist sind von vornherein, man eben nicht mehr so super viel verhandeln muss, manchmal auch nicht kann. Das hat sich jetzt die letzten Monate wieder völlig verschoben. Durch externe Effekte, die ich jetzt natürlich insgesamt weltpolitisch nicht gut finde. Aber jetzt schon mal ein Spoiler vorab. Dass Bewegung in diesen Markt kommt, dass Unruhe in diesen Markt kommt, dass jemand, der Vergleich mag jetzt hinken, also wie gesagt, bitte nicht wertend sehen zu den Dingen, die ganz schlimmen, die da in der Welt passieren, aber dass jemand Steine in diesen Teich reinwirft und alles wird unruhig und undurchsichtig und man kann nicht mehr so richtig auf den ersten Blick durchgucken, das finde ich ehrlich gesagt gut.
Das birgt immer Chancen, ne? kann man sagen.
Absolut. Absolut, weil wenn du, bleiben bei diesem Bild des Teiches, wenn du reingucken kannst, du guckst bis auf den Boden, du guckst nach links und rechts, du siehst alles in glasklarer Transparenz, dann ist es sehr, sehr einfach, in diesem Umfeld zu agieren. Ja, dann brauchst du keine super Szenarien, dann brauchst du vielleicht noch nicht mal Backups und Überlegungen und ganz tolle Strategien und musst ein bisschen flexibel sein, weil es ist ja alles relativ klar. Und jetzt musst du eben wieder, du musst Wissen haben, du musst Optionen haben, du musst Ideen haben, du musst Kreativität haben, du musst Kontakte zu Bankern, Maklern und Co. haben, zu ganz vielen anderen Investoren, zu einem guten Netzwerk, um dort eben gut agieren zu können. Aber das funktioniert im Moment eben wieder äußerst, äußerst gut. Genau das, was eben jetzt alle sagen, A, die Banken, kommen wir gleich drauf, super schwierig geworden. B, auch der Ankauf, dementsprechend durch die Banken, super schwierig geworden. Für die Makler extrem schwieriges Geschäft, weil die Leute, die sagen, ja, nehme ich, ja, gehen zur Bank. Und das hatten wir schon mal, diesen Effekt, den kennen wir von vor ein paar Jahren. Und plötzlich kriegen die kein Geld mehr oder sind überrascht. Hey, die Zinsen sind ein ganzes Stück im langfristigen Bereich nach oben gegangen. Und das verändert ja die ganze Kalkulation. Das birgt eben unfassbar große Chancen. Und Gott weiß, wie viele Objekte, also jeden Monat mehrere, die ich nicht ankaufen konnte oder auch wollte, die letzten Monate zu den Preisen, kommen zurück. Ja, wo der Makler sagt, hey, steht dein Angebot noch? Lass uns noch mal sprechen. Ja, die Dinger sind noch verfügbar oder ich sehe, sie werden wieder inseriert und ich gehe noch mal dran. Oder ich bleibe sehr, sehr stabil bei meiner Preisvorgabe. Die wird nicht immer akzeptiert. Aber ich habe eben eine Menge Möglichkeiten, jetzt wirklich wieder zu super exzellenten Konditionen einzukaufen.
Ja, und genau da wollen wir reingehen. Da steckt auch, ich habe ein Video gemacht, könnt ihr euch angucken, ernste Warnung. Da steckt eine ernste Warnung drin, weil jetzt wirklich Risiken drinstecken, vor allem im kurzfristigen Geschäft. Darauf werden wir auch eingehen. Und gleichzeitig dann aber eine große Chance. Und wir wollen, dass ihr versteht, auch das spoiler ich vorweg, ja, aber wir wollen wirklich, dass ihr versteht, okay, die Arbeit ist schwerer mit den Banken. Ich höre so oft, jetzt muss ich mich noch mehr nackig machen, ich muss noch mehr Unterlagen vorbereiten. Da denke ich mir, ist ja geil. Also nackig machen tut mir ja nicht weh, dann mache ich halt noch 5 Unterlagen mehr. Aber was bedeutet es de facto? Es sortiert mehr Leute aus, die dann nachher nicht mit Interessenten um denselben Deal sind. Und so quasi wollen wir uns aufstellen, gute Deals zu machen, aber dann gleichzeitig natürlich nicht einem Risiko aussetzen, was diese Marktphase, wir werden gucken, was da jetzt passiert, mit sich bringt. Jetzt lass uns mal zusammen trotzdem mal in die Rückschau gehen über die letzten Wochen, ja, und ich mache nebenbei, ja. Wir haben auch hier einen Screencast, also wer das auf YouTube seht, kann auch das Chart angucken, mache ich ja gerade gerne auf, 3 Charts, das erste Chart, was ich aufmache, ist der Ölpreis und dann sehen wir, dass das im Anfang März eben hochgeht, jetzt ganz aktuell kommentiert Markus, ne, jetzt war der mal auf $120 pro Barrel, jetzt ist er gerade wieder witzigerweise auf 99,9 runter in diesem Chart, ja, kann man hier sehen. Weil aktuellste Entwicklungen jetzt wieder vermuten lassen, dass sich möglicherweise der Iran-Konflikt beruhigt. Guckst du dir das auch so tagesaktuell an, oder?
Klare Antwort, nein, ja. Weil ich kann es gar nicht beeinflussen. Ja? Also ja, ich spekuliere nicht auf Öl. Natürlich ergeben sich daraus ein paar Sachen. Nicht nur die Spritpreise an der Tankstelle, ja, das sehe ich relativ direkt, da brauche ich gar keinen Ölpreis für. Ja, aber da ergeben sich natürlich Sachen wie Inflation, Weltwirtschaft und Ähnliches raus. Da brauche ich aber jetzt nicht tagesaktuell den Ölpreis für. Ich weiß, der ist hoch und ich brauche auf den Ölpreis gar nicht gucken. Ich brauche nur zu gucken, was in der Welt für Aussagen gerade getroffen werden. Mhm. Und die kriege ich mit bei allem Digital Detox, den ich mir verordne und Informationsdetox. Die Infos kriege ich natürlich, ob da gerade wieder ein Schiff durchfahren darf oder nicht oder ob die amerikanischen Schiffe gerade durchfahren oder nicht oder ja, ob wir gerade wieder verhandeln oder der Staat, unfassbare Rhetorik, ja, dem Erdboden gleich gemacht wird oder Ähnliches, natürlich kriege ich das mit und dann kann ich mir gleich denken, was mit dem Ölpreis passiert, da brauche ich gar nicht drauf zu gucken. Aber der Einfluss des Ganzen nach hinten raus, der ist natürlich wichtig, aber für mich reicht erstmal die Information, der ist hoch und der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn eine passende Äußerung oder eine passende Aktion kommt, noch höher sein. Und wenn jetzt Friede und sonst was einkehrt, geht der auch nicht sofort wieder runter, weil das am Ende des Tages ein Wirtschaftsgeschäft ist. Man sieht es auch an der Tankstelle. Ja, also, dass wir jetzt in 4 Wochen wieder einen Preis haben wie vor der ganzen Krise, halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Ja, ja. Warst du überrascht? Also jetzt ordne das mal für uns ein, einer Meinung nach. Ich habe jetzt noch aufgemacht den Euribor. Ne? Das heißt, also die kurzfristigen Zinsen geht von 2,2 auf 2,8, ja, im Rahmen dieser Krise. Ich mache es gleich vollständig, mache noch das dritte Chart auf. Dann haben wir das schnell. Das sind quasi jetzt die Bauzinsen auf eine 10-Jahres-Kondition. So, jetzt sehen wir das Chart, da sehen wir quasi Anfang März geht's los, ja, 10-Jahres-Kondition ist bei 3,5, ist jetzt hoch auf 4, wenn ich das Ganze aber erweitere, also nicht die 6 Monate angucke, die letzten, sondern 5 Jahre, ja. Dann sehe ich, dass dieser vergleichsweise kleine Anstieg von 0,5 nichts ist im Vergleich zu dem, was 2022 passiert ist, ne, als wir das große Thema Ukraine-Krieg haben. Wie hat sich dieser Zinsanstieg, der ja jetzt schon, den alle sagen, der ist da, ne, das hat man also jetzt deutlich gespürt und ausgelöst wurde das offensichtlich durch den Iran-Konflikt, ist das, hat dich das dann schon nervös gemacht? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, zwei Dinge dazu. Erstmal, man kann natürlich immer auf die letzten Wochen gucken und sagen, hurra, wir haben einen Zinsanstieg um 0,5%. Und das ist erheblich, natürlich. Man kann das Ganze jetzt auch ein bisschen weitermachen und sagen, bis wohin ist es denn damals nach dem krassen Zinsanstieg gelaufen? Und dann stellen wir fest, oh, da haben wir noch minimal Platz oder so schlimm ist es noch gar nicht. Ja, dazwischen waren wir dann wieder ein bisschen runter, jetzt sind wir ein bisschen hoch. Das ist eine normale Schwankungsbreite in dem Moment. So, wenn wir jetzt mal das zweite sehen, prozentual. Damals von 0 auf 4, 4,5 oder ähnliches und jetzt dann eben von 3,5 auf 4, das ist prozentual ja ein Riesenunterschied. Das haut einem jetzt nicht jegliche Kalkulation unter den Füßen weg. Vor allem gucken wir gerade auf die langfristigen Zinsen. Und langfristige Zinsen, da war ja immer mein Credo und auch das, was Immocation ja primär erstmal rät, langfristiges Investment, langfristig Zinsen festschreiben, nicht spekulieren. Das heißt, wenn ich heute was kaufe, dann gucke ich auf die Zinsen von heute und entweder es passt oder es passt nicht. Und wenn es nicht passt, eine Sache kann ich nicht nachverhandeln, die Zinsen. Aber ich kann eine andere Sache nachverhandeln, die Kaufpreise oder die Modalitäten oder irgendetwas drumherum. Und wenn das dann wieder zusammen matcht, jetzt sagt das erste Mal, vielleicht heute noch mehrfach, ne, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Ja, wenn diese zwei Dinge zusammenpassen und ich einen Deal habe, der langfristig ausfinanziert ist, was soll denn da passieren? Natürlich, innerhalb von 10 Jahren muss, kann und soll ich das ordentlich entwickeln, weil der Zins könnte ja theoretisch in 10 Jahren, wenn ich jetzt nur auf 10 Jahre festschreibe, nochmal höher sein. Könnte theoretisch so sein. Wenn ich vor 10 Jahren finanziert habe, dann ist er jetzt etwas höher. Wenn ich vor 5 Jahren finanziert habe, ist er jetzt definitiv deutlich höher. Aber in der Zeit muss ich ja irgendetwas mit dem Gebäude gemacht haben. Und das, also das erfüllt keinen mit Freude, wenn man jetzt statt 1.000 plötzlich 2.000 oder 3.000 Euro Rate für ein Objekt zahlen muss. Aber im Optimalfall sollte das ja erreicht worden sein. Das heißt, also wenn ich heute auf die Zinsen gucke, ich gucke da gar nicht tagtäglich und aktuell drauf, sondern wenn ich jetzt ein Objekt habe, dann gebe ich das Objekt zur Bank. Und da sind ja jetzt drei Faktoren. Der Marktzins ist ja nur einer davon. Der zweite ist das Objekt und wie kaufe ich es ein? Wie sieht die Bank den Wert des Ganzen überhaupt? Wie viel Blankoanteil? Und das dritte ist natürlich dann, wie finanziere ich? Wie ist meine Bonität? Wie sind die Modalitäten? Kann ich es vielleicht verknüpfen mit Verkäuferdarlehen oder ähnlichem drumherum, um es der Bank möglichst einfach zu machen? Und erst dann weiß ich ja, ob mein Deal so perfekt aussieht und sonst weiß ich, an welchen Stellschrauben ich nochmal schrauben kann.
Okay, jetzt gucken wir gleich mal, was bei dir wirklich konkret im Verkauf, Ankauf und so weiter passiert. Letzte Frage noch zu dem, was da passiert ist. Und am Ende, wie gesagt, guck mal, wo du glaubst, dass das Ganze hingeht. Jetzt, wie hast du das wahrgenommen? EZB hat noch nicht direkt die Zinsen. Vergleichst du das schon? Guckst du quasi, okay, 2022 sagt man ja, die EZB denkt vielleicht, sie hat ein bisschen zu spät reagiert. Jetzt haben sie es noch nicht. Also warten die noch ab. Wann glaubst du, kann da was passieren, oder?
Ich hätte tatsächlich vermutet, dass die EZB vielleicht einen Zinsschritt macht, jetzt bei der letzten Sitzung. Nachdem Amerika keinen gemacht hat, war ich mir dann relativ sicher, nee, die machen es nicht. Die gehen jetzt nicht als erstes nach vorne und machen das. Weil wir müssen ja auch auf die Wirtschaft gucken. Das ist ja nicht voneinander losgelöst, Zinsen, Inflation und Wirtschaft. Die Wirtschaft kann jetzt nicht zwingend, Gott weiß wie viele Zinssteigerungen vertragen, wobei ich bin da vorsichtig geworden. Damals haben wir immer gesagt, ja, die Staaten können es sich nicht leisten, wenn die Zinsen so ansteigen, ist es trotzdem gemacht worden. Also insofern, wenn wir jetzt die Wirtschaft uns angucken und dann wird eben eine Zinssteigerung gemacht, dann ist es so. Ja, man weiß sowieso nicht, ob jetzt politisch immer die ganze Wirtschaft mit im Blick behalten wird oder die langfristigen Konsequenzen des Ganzen. Die EZB hat erstmal die Inflation primär im Blick und wenn die jetzt ansteigt und sie ist schon leicht angestiegen und es spricht viel dafür, dass sie weiter ansteigen wird, dann werden irgendwann auch die Zinsen hinterherkommen. Erstmal im kurzfristigen Bereich, ja, und im langfristigen Bereich zieht das Ganze natürlich dann schon minimal mit an. Also ich rechne fest damit, aber den Zinsfronten wird sich noch etwas tun, ja.
Ja, ja. Ja, super spannend, das gleich in eine konkrete Prognose und vor allem darauf reagieren zu packen. Jetzt lass uns sprechen zuerst über Verkauf. Du verkaufst Immobilien zu quasi jeder Zeit. Also du kaufst dann und verkaufst auch zu jeder Zeit.
Ja.
Ist das seit, also ist die Zeit ist auch kurz, sind jetzt ja 8, 9 Wochen oder so der Iran-Krieg, Anfang März. Ist das angekommen? Merkst du deine potenziellen Käufer zucken zurück wegen dieser Unsicherheit?
Ja, ich habe da, glaube ich, ein sehr feines Händchen für und vor allem auch ein gutes Szenario-Building, was eher risikoavers ist bei allem, was ich tue. Das heißt, damals, als die Zinsen so stark gestiegen sind, nachdem die ersten Zinsschritte da waren, habe ich bereits sofort einen Fullstop in den Ankauf für den Handel reingehauen und habe gesagt, wir kaufen jetzt nichts mehr an. Vielleicht verpassen wir geile Chancen, die habe für den Handel wohlgemerkt. Nur für den kurzfristigen Handel, das machen wir jetzt nicht mehr, das war damals eine goldrichtige Entscheidung. Und die Sachen, die wir kurz vorher noch angekauft haben, ja, kleine, das ist keine lustige Geschichte, aber nur am Rande, eine Wohnung davon habe ich bis heute und ich reduziere sie weiter jeden Monat um 10.000 Euro. Das ist nur bei einer einzigen Wohnung noch ein sechsstelliger Verlust, der aus einem Objekt von damals da noch entsteht. Also es ist auch einfach nicht immer alles in diesem Handel frohe, rosa und weiße Welt. Natürlich sind viele andere Sachen sind da gut gelungen. Das war von damals.
Warte kurz, du hast mit einer Wohnung einen sechsstelligen Verlust gemacht durch das, was 2022 passiert ist. Wow. Ja. Schön, das mal so hier zu dokumentieren. Ja. Also du bist wirklich Profi. Ich weiß das und kenne dich gut. Ja. Was du da tust, hat brutal Hand und Fuß. Du hast mit Sicherheit nicht zu teuer eingekauft zu den Möglichkeiten, die es zu dem Zeitpunkt damals gab. Du hast mit Sicherheit das Projekt gut vorangetrieben und alles gemacht, dass das quasi möglichst im Wert steigt und du es gut abverkaufen kannst. Und weil dein Timing so ungeschickt war, wie es logischerweise, es hat da ganz viele getroffen und ganz viele Pleiten gegeben. Das war quasi kurz vor der Zinserhöhung, kaufst du an. Und dann machst du tatsächlich auch diesen Verlust. Deswegen sind so viele pleite gegangen. Und deswegen ist es so gut, so umsichtig zu agieren, dann auch einen Fullstop zu machen.
Absolut. Und vor allem auch nicht immer maximal geleveraged in was reinzugehen. Eben auch ein bisschen Eigenkapital oder eben auch die Möglichkeit, langfristig was festzuschreiben, da im Hintergrund zu haben. Bei diesem Objekt kommen mehrere schlechte Sachen zusammen. Ich habe sicherlich nicht zu teuer eingekauft. Ich habe es so saniert, wie man damals gemacht hat, durch Qualitätssteigerung eben den Wertesprung zu schaffen. Das funktionierte aber dann im Nachhinein auch nicht mehr. Da hat auch nur noch jeder drauf geguckt, rechnet sich das nicht. Und in diesem Objekt insgesamt läuft leider auch vieles, vieles schief, sodass wir jetzt Sonderumlagen für Gemeinschaftskosten haben, die das Ganze nochmal nach unten drücken. Aber das kann passieren. Ja, das kann eben in jedem Objekt passieren. Und deshalb ist es so super wichtig. Handel ist eine wundervolle Sache, ist für mich aber immer nur ein Bonus. Ich komme gleich drauf, wie ich normalerweise auch den Handel bei mir strukturiere. Aber solche Sachen wie eben, oh, da ist eine Chance, die kaufen wir, die renovieren wir und dann geben wir die weg. Und ich glaube, wir sind wirklich schnell. Wir waren 3-4 Monate, war das Ding wieder am Markt. Aber wir sind dann hinterm Markt hergelaufen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, na, hättest du damals schon einen kleinen Verlust realisiert, wäre es weg. Nur das hat damals auch keiner gemacht. Da hat man ja gedacht, na, ich krieg's noch irgendwie, ne, und ja, viele andere Sachen sind noch zu plus minus null rausgegangen. Ein paar Sachen sind auch noch mit Gewinnen rausgegangen. Aber wichtig war dieser Fullstop. Und jetzt wollte ich den Bogen zu heute. Heute ist es kein Fullstop. Aber heute ist es ein mit Bedacht kaufen. Ich habe auch aus der damaligen Situation gelernt. Und eigentlich kaufe ich so gut wie keine Sachen mehr für den direkten Handel. Wenn ich sie für den direkten Handel kaufe, dann nur mit Plan B. Plan B heißt, ich kann sie im Bestand behalten, ohne dass das meinen Plan, meine Liquidität, meine Struktur, meine Skalierung irgendwie belastet, weil ich es langfristig ausfinanzieren könnte und behalten könnte. Und dann läuft das nicht so wie Plan A, aufteilen oder was auch immer, ja, abverkaufen. Aber es gibt einen Plan B, der mich nicht belastet. Ja. Aber eigentlich mache ich es inzwischen deutlich andersrum. Ich mache im Grunde genommen nur noch Plan A Bestand. Nur Plan A kann einen Plan B im Hintergrund haben, der irgendwann zieht. Und damit fühle ich mich nicht nur sehr wohl, sondern damit mache ich also so viel mehr Gewinn, nur etwas zeitverzögert. Leider nicht heute anfangen, morgen reich, ja, sondern so ein paar Jahre braucht das. Und diese Strategie, die ich dann eben in 22, 23 angefangen habe, die zahlt sich jetzt unfassbar aus. Das bedeutet, ich kaufe etwas und ich nehme es in Bestand. Ich entwickle es in Bestand. Und dann, ich habe es schon im letzten Podcast mal angedeutet, gibt es die Markus-Formel. Ja, ich gucke mir jedes Jahr die Objekte an und schaue, wie ist denn die nächsten 10 Jahre der Cashflow-Überschuss aus diesen Objekten. Aber jetzt nicht einfach linear hoch, ne, was kommt im Monat raus, sondern in 10 Jahren muss ich ja auch ein Szenario haben. Wie viele Parteien ziehen da vielleicht aus? Wo renoviere ich? Was stecke ich in das Objekt rein? Also es gibt ja auch eine Menge Cash-In und es gibt natürlich Überschuss, eine Menge Cash-Out. Vielleicht gibt es Zwischenfinanzierungen noch. Und eins ist sicher, ich kann nicht 10 Jahre in die Zukunft exakt voraussagen. Leider nein. Ich putze die Glaskugel sehr genau. Aber es gibt ja so ein grundsätzliches Szenario, was ungefähr eintreffen wird. Und wenn ich es jetzt hinbekomme und so sage, ich stelle jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, innerhalb von 10 Jahren wird mir dieses Objekt 200.000 Euro Überschuss verschaffen. Cashflow, Überschuss. Dann habe ich eine Zahl. Jetzt kommt die zweite Zahl und die ist für mich, wenn ich es heute verkaufe, egal ob global, aufgeteilt, wie auch immer, wenn ich es heute verkaufe und bekomme das Doppelte von dem raus, was dieser Überschuss ist, also in unserem Beispiel jetzt 400.000 Euro, dann darf es das Portfolio verlassen, weil 400.000 Euro heute, die zu versteuern sind, logischerweise, sind ja so viel mehr wert für Skalierung, Wachstum, Absicherung und Ähnlichem als 200.000 verteilt auf 10 Jahre, dann darf es gehen. Aber das Schöne ist, ich stoße das dann an, das hat ja auch immer noch eine gewisse Zeit, bis es dann abverkauft wird oder überhaupt einen Käufer findet, aber es tut mir ja 0,0 weh, mein Risiko ist 0. Ich habe kein Cashflow-Risiko, weil es steht im Cashflow. Ich kriege weiterhin Überschüsse aus dem Objekt. Ich habe kein Verwertungsrisiko, weil die Banken, in der Regel finanziere ich 3 bis 5, manchmal auch 10 Jahre, aber mit Sondertilgungsoptionen oder mit Sicherungstauschoptionen. Ja, diese Herausforderung muss man am Anfang der Finanzierung natürlich gleich mit berücksichtigen. Und dementsprechend habe ich keine riesen Vorfälligkeitsentgelte, die dort anfallen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in zum Beispiel einer Aufteilung, in einem Abverkauf, in einer neu gegründeten WEG als Teilbestandshalter noch mit drin bleibe. Mhm. Und da ich das Objekt kenne und gut entwickelt habe und letztendlich die WEG und den Verwalter gegründet und bestimmt habe, ist das Risiko für mich überschaubar.
Toll, was man da rausnehmen kann. Wie wertvoll es ist, diesen Skill zu haben, eine Immobilie zu kaufen und zu entwickeln. Und wenn man sich den Druck rausnimmt, sie kurzfristig weiterzuverkaufen, sondern sagen, ich habe die Zeit, da entsteht wirklich Vermögen über die Jahre brutal. Und das Einzige, was ja Leute dazu bewegt, die gerade anfangen zu sagen, ja gut, aber ich hätte jetzt gern gleich mal 100.000 Euro auf dem Konto, weil ich ein, zwei Wohnungen das Jahr weiterdrehe und deswegen fange ich an mit einem reinen, krassen Fix-and-Flip-Modell quasi. Das ist aber halt wirklich gefährlich. Und das ist in dieser aktuellen Marktphase, auch wenn Markus Lieben gerne gleich eine Prognose genau abgibt, kann er einfach komplett daneben liegen, weil er weiß einfach nicht, was Trump beispielsweise und viele andere Verrückte auf der Welt als nächstes tun. Ja? Und deswegen ist es besser, so zu fahren, zu sagen, ich habe einen guten Bestand. Wir haben das ja bei uns gemacht, dass wir haben Immobilien wirklich, muss man schon sagen, in der Phase gekauft, so eigentlich zu Höchstpreis. 2021 haben wir sehr viel Immobilien gekauft für den Bestand in dem Projekt mit Bodo und Martin. Entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Aber das war uns auch komplett egal. Wir wollten ja gar nicht verkaufen. Wir haben die langfristig festgeschrieben. Es hat uns nicht die Bohne gejuckt, dass die Zinsen dann hochgegangen sind, sondern wir haben einfach weiter unseren Job gemacht, die Objekte zu entwickeln. Und wir haben sie jetzt durch die Bank fast alle mittlerweile auch nachbeliehen mit den Banken, die viel höhere Werte sehen als damals, was krass ist, weil zwischendrin ja der Markt eigentlich runtergegangen ist. Man sieht aber, wir haben diesen Skill und diesen Job einfach gut gemacht, die Immobilien zu entwickeln und so dann, ohne dass wir was verkauft haben, auch wieder noch zusätzlich Eigenkapital generiert zur Absicherung oder zum weiteren Skalieren. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr risikofrei funktioniert. Und am Ende viel geschickter ist, wie ja das Ziel dann kurzfristig ganz viel Geld da rauszuholen. Jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Genau.
Es ist nicht arbeitsfrei.
Wollte
ich nur ergänzen. Es ist nicht arbeitsfrei, es ist risikoarm, aber es ist nicht arbeitsfrei. Es ist schon, man muss sich damit beschäftigen.
Aber das haben wir auch immer so, ich weiß noch, ne, Daniel Kleinert, wo wir uns kennengelernt haben, einer der ersten Coaches bei Immocation, hat er gesagt, da hat er damals noch einen Konzernjob, also nicht da, als ich ihn kennengelernt habe, sondern als er angefangen hat, mit Immobilien Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Sagt er, ich kaufe jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus und entwickle das. Ne? Und jedes Jahr eins, parallel zu seinem Konzernjob. Und dann haben wir auch viel über Zeit und was muss da an Arbeit reinfließen. Und klar, also 10 Häuser parallel kannst du nicht entwickeln, wenn du noch einen Job hast. Aber eins kannst du vielleicht entwickeln. Und wenn du das dann vergleichst, was da mal an Vermögensaufbau und Stundenlohn drin steckt, ist das gigantisch und hat ihn in ein paar Jahren, ich glaube in 6, 7 Jahren, in die Position gebracht zu sagen, gut, ich brauche meinen Konzernjob nicht mehr. Und das ist halt, das ist ein Spiel. Aber die 6, 7, 8 Jahre so ungefähr, wir durften so viele Geschichten mittlerweile beobachten, wo das exakt so gelaufen ist, die muss man sich halt schon geben. Und wer halt sagt, ja gut, aber ich hätte ja nächstes Jahr die 100.000 auf dem Konto und dann die 200.000, deswegen brutal jetzt hier kurzfristig handeln, ist einfach gefährlich. Markus, nochmal kurz.
Ja, das ist Spekulation. Da kannst du auch ins Casino gehen, ist vielleicht noch eine höhere Spekulation, ja, weil weil du kein richtiges Asset hast, mit dem du dort handelst, aber es geht in die gleiche Richtung. Es ist reine Spekulation. Das kann gut gehen. Und es gibt auch viele Beispiele, da geht das gut bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe ganz, ganz viele Investoren, Bekannte, die sind reine Händler. Ja, ich habe versucht, sie schon öfter zu bekehren, aber ne, die sind halt reine Händler und die rufen der Reihe nach an oder texten, anrufen geht ja bei mir nicht, ne, texten und so. Würdest du die Zinsen jetzt festschreiben? Ja, und die erzählen mir dann, die schieben 20, 30, 40 Millionen Euro Portfoliovolumen variabel jetzt vor sich her. Wo ich denke, also ich bin jemand, der wirklich, also ich schlafe sehr, sehr gut. Mein Schlaf bedeutet mir sehr viel. Aber das wäre zum Beispiel dazu geeignet, da könnte ich nicht schlafen. Da müsste ich jetzt festschreiben. Festschreiben tue ich dann leider aus variabler Sicht für 1% mehr, also aktueller Sicht. Ja, das alleine kostet natürlich schon riesig Geld, also diesen Schritt dann dort zu gehen. Aber ich habe ja auch ganz kleine Bereiche, die immer noch variabel finanziert sind und ich kriege die Schreiben inzwischen, ja, die Anpassungsschreiben für den variablen Zinssatz wieder. Ja.
Also
das könnte ich nicht.
Also wirklich, ja. Wir haben ja einen Teil von unserem...
Im kleinen Bereich und im Gesamtportfolio gemanagt, macht das alles, ist das alles okay, ne, das kann man machen. Aber ich kann doch nicht so ein Risiko vor mir herschieben, das ist unfassbar. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, um Gottes Willen, ne, das soll hoffentlich gut gehen und auch top im Abverkauf und alles, aber das ist ein Risiko, was ich nicht bereit wäre einzugehen, weil damit riskiert man automatisch alles, was man über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut hat, nicht nur im Immobilienbereich, auch im Privaten, inklusive seines privaten Hauses, allem, ja, da ist alles weg unter Umständen.
Super wertvoll. Lass uns mal zusammenfassen, Markus, jetzt verkaufen und kannst gerne auch gleich den Ankauf mit reinnehmen. Wie fühlt sich das jetzt am Markt an? Verkäufer brauchen jetzt länger, entscheiden gar nicht, kriegen die Kohle nicht mehr. Im Ankauf merkst du, oh, ich bin jetzt wieder der Einzige, der gerade noch was bezahlen kann und interessant ist. Ist das jetzt schon wieder so, wie es 22 war?
Gehen wir mal strukturiert rein. Also, Immobilienabverkauf gehen wir erstmal in den Teil Wohnungsabverkauf, wenn ich aufteile, abverkaufe, Wohnungsabverkauf für Kapitalanleger. Da merkt man sehr deutlich, A, es dauert unglaublich lange bei der Bank. Ja, B, man braucht eine super, super, super genaue Aktenlage mit allem drum und dran, da macht die Bank überhaupt keine Kompromisse mehr. Da braucht man wirklich exakte Sachen, die man demjenigen liefert, sollte man natürlich sowieso haben. Aber wurde früher schon mal gesagt, Baujahr von 1970, Wohnflächenberechnung, ja gut, gab es halt noch nicht. Sowas gibt es alles nicht mehr. Ne? Dann musst du die eben machen und liefern. So. Dann gibt es viele Überraschungen, dass der plötzlich einen anderen Zinssatz bekommt, als vorher noch angedacht. Und dann erleben wir jetzt immer wieder, dass auch die politischen Unwägbarkeiten und die Unsicherheiten in der Welt, also wir kriegen 10 Notarvertragsentwürfe, die ja schon erst nach der Finanzierungsbestätigung kommen. Also ich würde sagen, 20 gehen rein, 10 kriegen eine Finanzierung, so wie es sich auch rechnet. Die 10 schicken wir zum Notar, aber nur 8 beurkunden, weil 2 nochmal, ich sage jetzt mal, kalte Füße, zu Recht, das ist keine Wertung, bekommen und sagen, nee, fühlt sich jetzt doch nicht so an. Bin ich ehrlich gesagt ganz happy, wenn ich es da nicht mache, aber wenn es sich nicht gut anfühlt, sollten sie es auch nicht tun. Und dann machen wir nur 8 Verträge. Das ist eine deutliche Änderung. Wenn wir die Quote jetzt mal zurückdrehen vor 6 oder 12 Monaten, da schickst du 20 zum Finanzierer, 15 kommen durch, 15 unterschreiben. Also das geht schon deutlich runter. Das ist für mich auch ein erstes Warnzeichen gewesen, zu sagen, okay, es dauert länger, es ist komplizierter, weniger zeichnen. Und wenn das jetzt noch weiter runter geht, dann ist ja die Frage, was passiert plötzlich auch mit dem Markt? Ne? Aufteilung haben wir jetzt jahrelang als Mega-Geschäft angesehen, ist es auch immer noch als Option. Aber wenn du darauf auslegst, ich brauche hinten diese Verkäufe, wann reduzieren dann die ersten ihre Angebote? Was bedeutet das dann wieder für deine? Also das kann dann relativ schnell nach hinten runtergehen, wenn du auf diesen Abverkauf angewiesen bist. So, das ist erstmal der Kapitalanleger. Was ist bei globalen Sachen, das können wir schnell abhandeln, ganze Mehrfamilienhäuser oder Ähnliches verkaufen, ist ganz ähnlich. Das dauert eben auch sehr, sehr lange bei den Banken. Du brauchst eine unglaublich gute Bonität. Wenn du jetzt an jemanden verkaufst, der einfach sagt, ich kaufe ein fertiges Haus von jemandem, fertig entwickelt, schön in Schuss, und dann braucht er eben auch sehr, sehr lange und eine gute Bonität. Auf der anderen Seite im Einkauf. Da passiert natürlich genau das Gleiche, nur eben noch mal 2. Zum einen dauert es für alle sehr, sehr lange. Zum zweiten wollen die Banken auch sehr genau sein, wollen aber auch eine Art von Track Record sehen. Das sehe ich jetzt immer wieder, dass die Banken sagen, hey, das Objekt, das muss ja entwickelt werden. Das muss energetisch, betriebswirtschaftlich, operativ, wie auch immer, muss das entwickelt werden. Kannst du das überhaupt? So, bei dir, bei mir, Gott sei Dank, Haken dran. Ne? Viele, die aus der Immocation Masterclass kommen, sehe ich im Coaching, da sagen die Banken bereits, ah, sie haben die Masterclass besucht, ne? Auch Haken dran, sie kennen sich mit sowas aus, sie haben ein Netzwerk, auch das ist immer ein Gütesiegel für das Ganze. Aber es gibt auch immer wieder Leute, wo meine Banker mir sagen, das Objekt hatten wir schon auf dem Tisch bei jemand anders, dem haben wir es aber nicht zugetraut. Und das sind keine komplizierten Sachen. Das sind wirklich schöne Sachen, wie jetzt zum Beispiel, gehen wir so direkt so in meine Dealflow rein, so eine Mehrfamilienhausgruppe in Meerbusch, bei Düsseldorf ist das, die ich jetzt gekauft habe. Da habe ich deutliche Abschläge gemacht, weil ich gedacht habe, ah, es muss sich rechnen. Düsseldorf, Meerbusch, für mich immer noch eine A-Lage, auch Meerbusch von mir aus A-, Meerbusch-Büderich, also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Lage. Und da, die Dinger kaufst du mit Cashflow negativ, das geht gar nicht anders. Ja, da habe ich auch kein Geheimrezept jetzt irgendwie, sondern die sind erstmal 1, 2, 3 Jahre Cashflow negativ. Das musst du zeigen, dass du das erstmal kannst. Aber trotzdem setze ich den Preis natürlich möglichst niedrig, weil die renoviert werden müssen und ähnliches. Und unterm Strich, Meerbusch, wenn wir, also da unter 3.000 Euro den Quadratmeter einzukaufen, ist eine gute Option, abhängig vom Objekt. Jetzt nicht einfach beliebig jedes Objekt, aber so ein 70er-Jahre-Haus mit Bädern, teilweise aus den 70ern, teilweise aus den 90ern, ne, so ein bisschen Bedarf dran, nicht immer ganz lieb gehabt. Also ihr könnt euch alle diese Objekte vorstellen, ich habe die sehr, sehr gerne, 60er, 70er Jahre, praktische Grundrisse, Balkone dran, schöne Grundstücke, meistens Garagen hinten dran, ne, da kann man sehr viel, sehr schön raus machen. Und die jetzt habe ich eingekauft für deutlich unter 2.500 Euro den Quadratmeter. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe das Angebot gemacht und natürlich hört ihr jetzt nur von dem einen, das den Erfolg hatte. Nicht von den 10, wo ich nicht zum Tragen gekommen bin, aber die will ich informatorisch ergänzen. Das ist jetzt nicht, der Markus interessiert sich für ein Objekt, marschiert durch und kauft das. Sondern ich habe eben diverseste, wo ich meine Angebote mache, wo ich meine Angebote befriste. Haben wir schon oft drüber gesprochen, über meine Akquise, Autobahn. Und wo ich dann zum Zuge komme, nicht nur, weil ich dann eben auch kaufen möchte, sondern weil ich es auch kaufen kann. Und in dem Fall war es ganz genauso. Es waren zwei andere da, die einen sechsstelligen Betrag mehr geboten haben, also zwei weitere. Und ich habe dann gesagt, ich möchte bis Ende nächster Woche, entweder ich mache es jetzt oder ich mache es nicht, aber dann gehen wir auch zum Notar. Es ist stark befristet und sonst bin ich raus. Und die beiden anderen haben es bei der Bank in der Zeit nicht hinbekommen. Sie konnten keine Zusage machen. Deshalb ist es so wichtig mit Banken, kommen wir ja gleich drauf auf Banken, ja, denen auch eben grün zu sein. Und dann konnte ich es kaufen für einen super Preis und dann sogar, und das eben noch als Zusatztipp, ich verhandle super stark die Modalitäten nach. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel gab es ein paar baurechtliche Sachen, die nicht ganz in Ordnung waren. Ja? Eine Dachgeschosswohnung nicht genehmigt, ist genehmigungsfähig. Das gucke ich mir natürlich mit dem Architekten vorher an. Eine Souterrainwohnung nicht genehmigt oder als Büro genehmigt, nicht als Wohnung, kann man umwandeln. Und inzwischen mache ich es aber so, das Thema nehme ich nicht mehr mit, sondern das kommt in den Kaufvertrag und ich kümmere mich gern drum, aber kostentechnisch und Fälligkeitsvoraussetzung hängt daran, dass das alles erledigt ist. Und deshalb komme ich nicht, ich kaufe keine Arbeitsbude, sondern ich mache die Arbeit oder lasse sie machen und wenn das fertig ist, und das ist auch ein Zeichen für Banken und das ist jetzt schon mal ein erster Hinweis für die Banken, keine Probleme bei den Banken mitbringen bei diesen Objekten. Die Banken sehen natürlich, ah, nicht genehmigt, geht das? Ja, der sagt, das geht, wer weiß, ob das geht. Packt es in die Fälligkeitsvoraussetzungen rein und dann weiß die Bank, okay, der kauft nur ein Objekt, wo es dann auch geht. Ja, und das ist zum Beispiel ein Objekt. Ich habe jetzt nicht die kompletten Zahlen, Tapete. Ich habe ja auch schon mehrfach die Kommentare gehabt, da bräuchte man, wenn, dann auch mal hier ein paar Folien und so für. Deshalb will ich jetzt nicht die ganzen Zahlen runterrattern. Aber das ist ein Objekt, was ich innerhalb von maximal 3 Jahren, also eine Mietanpassung, und das geht alles nach Mietspiegel, ja, eine Mietanpassung jetzt nach Kauf, eine in 3 Jahren, das ist jetzt das Theoretische, und dann bin ich in 3, 3,5 Jahren Cashflow-neutral in dem Objekt. Die Realität wird anders aussehen. Sieht jetzt schon anders aus, weil zur Übergabe eine Mieterin gekündigt hat. Und schon kippt der ganze Case in eine für mich positive Richtung, weil ich kann es renovieren und zum völlig neuen Preis oben vermieten. Ich habe Plan A, Bestand. Ich habe Plan B, ich entwickle es 3 bis 5 Jahre. Und dann habe ich es auf einem Niveau, wo ich davon ausgehe, aus heutiger Sicht, der Markt kann sich ändern, es ist immer die heutige Sicht, wo ich heute davon ausgehe, jede dieser Wohnungen für 4.500 Euro pro Quadratmeter abverkaufen zu können. In der Lage und dann natürlich noch mit ein bisschen Investment. Aber grundsätzlich werde ich irgendwas um die 1.000 Euro Marge pro Quadratmeter mitnehmen. An einem Objekt, was dann aber Cashflow neutral oder Cashflow positiv ist und was ich auch behalten könnte. Und das ist für mich ein super Case. Ich kann es behalten, ich kann es weiterentwickeln, ich kann es Richtung Cashflow positiv entwickeln. Aber ich kann eben, die Markus-Formel ist hier sehr einfach, wenn ich sage, naja, wir werden ungefähr Cashflow neutral, vielleicht ein bisschen positiv sein, ne? Dann könnt ihr euch schnell ausrechnen, dass wenn ich mit dem Verkauf 1000 Euro den Quadratmeter plus mache, ist das die bessere Variante, ist mehr als das Doppelte, was ich da erwirtschaften kann. Aber es ist eine Option. Die Option wahre ich mir dadurch, dass ich sofort nach Kauf jetzt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erwirke, mache ich immer, weil ich dann im Fall der Fälle relativ schnell aufteilen kann und diese Option im Hinterkopf habe. Und mal angenommen, was nicht passieren wird, weil ich bin sehr nett, sehr freundlich zu Mietern, ja, da würden jetzt plötzlich 10 Wohnungen frei werden, warum auch immer, nur jetzt rein in der Theorie. Dann wäre ich mit meiner Abgeschlossenheitsbescheinigung ganz weit vorne, weil ich würde die durchrenovieren und würde sagen, okay, die 10 verkaufen wir schon mal leer und renoviert sofort ab. Und den Rest behalten wir im Bestand und entwickeln den einfach noch weiter. Ja, aber es ist immer so, nicht morgen reich werden, sondern einen Plan haben. Und 3 bis 5 Jahre ist keine lange Zeit. Ja, ich bin jetzt 50, irgendwie vergeht die Zeit auch schneller noch als früher. So, das war ein Case. Ich komme aber gleich zur Finanzierung. Wie habe ich das bei den Banken gemacht? Ein zweiter Case, Bielefeld. Die Stadt, die es nicht gibt. Ihr braucht also nicht nach Cases dort zu gucken, nach Deals. Es gibt keine, die Stadt gibt es nicht. Und wenn, dann kaufe ich sie. Ja, also. Aber auch dort, wundervoll, eine Mehrfamilienhausgruppe, 4 Mehrfamilienhäuser, KfW 40, Baujahr 2015 bis 2017. Habe ich noch nie gekauft. Und hätte ich auch normalerweise nicht gekauft, aber auch dort leider Todesfall in der Familie, ja, soll verkauft werden, um das Geld auch ein bisschen in der Familie dann eben aufzuteilen. Also die waren motiviert, zumindest zu verkaufen. Die hatten jetzt keinen Riesendruck, wobei das schon auch von der ganzen Betreuung von einem, also das sollte weg. Und ich habe da eine ganz klare Rechnung. Ich kann nicht 3.000 oder 4.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Das geht einfach nicht. Das ist es vielleicht wert. Und das hat es vielleicht auch mal gekostet. Aber das ist ja für mich kein Deal, sondern ich habe Mieten in Bielefeld, die sind irgendwo bei 9, 10, vielleicht 11 Euro in dem Bereich für Neubau. 12 kriege ich vielleicht auch in der Neuvermietung. Das war's aber. Das könnt ihr jetzt hochrechnen, dass das nicht geht. Gekauft habe ich letztendlich mit hohen Nebenkosten, weil der Makler auch leider sehr, sehr viel da genommen hat, für 1.800 Euro den Quadratmeter. Warum? Es hat tatsächlich ein halbes Jahr gedauert. Ich habe vor einem halben Jahr habe ich dieses Angebot gemacht, das wurde abgelehnt. Dann gab es einen Maklerwechsel, dann wurde es wieder inseriert. Da dachte ich schon so, okay, das ist eine Chance. Ja? Der andere Makler hat es nicht hingekriegt. Jetzt haben wir einen Maklerwechsel, das Ding ist immer noch am Markt, mit dem Kontakt aufgenommen und ihm einfach nur gesagt, ich kaufe das. Ich brauche es auch quasi nicht besichtigen, weil ich kenne es ja schon. Und hier ist das Angebot, was ich damals unterbreitet habe. Dafür kaufe ich es. Dann kam der mit einem Gegenangebot zurück. Ich so, nein, wir kennen uns noch nicht. Ich habe ein Angebot gemacht, das Angebot steht und das steht außerdem noch 3 Tage. Und dann habe ich es bekommen zu dem Preis. Und das ist jetzt dann wieder im Kleinen, ja, da waren ein paar Balkone, die noch abgedichtet werden mussten. Trotz des jungen Baujahres waren ein paar Baumängel dran. Alles Fälligkeitsvoraussetzungen. Ja, die Balkone mussten noch abgedichtet werden, da musste noch ein bisschen was gestrichen werden. Jetzt warte ich jeden Tag auf die Fälligkeitsmitteilung, weil alles ist erledigt. Also jetzt wird's passieren. Und auch dort, das ist durch eine pfiffige Finanzierung bei der Bank, ja, durch auch teilweise Tilgungsaufsetzung, bin ich erstmal Cashflow neutral. Bei einem fast Neubau, den ich kaufe. Steuerliche Effekte habe ich da nicht mehr riesig, weil es ist ja kein Neubau mehr. Und ich kann aber die Mieten jetzt locker nach Mietspiegel alle einmal um 15% anpassen. Das funktioniert. Und damit bin ich schon Cashflow-positiv. Und dann werde ich mal gucken, wie die nächsten Jahre so funktionieren. Eigentlich im Bestand behalten, aber ihr wisst jetzt schon, Abgeschlossenheitsbescheinigung wird gemacht. Und optional, wenn jetzt mal Wohnungen frei werden, überlege ich durchaus, komm, die könnte man ja für 3.000 Euro den Quadratmeter abverkaufen, wenn es funktioniert. Und der Rest des Hauses tut mir 0,0 weh, wird sich einfach nur positiv entwickeln. Die Bank ist begeistert, dass der Markus endlich mal was Neues kauft, das Portfolio ein bisschen verjüngt an der Stelle. Ja, keine energetischen Herausforderungen, A+, das Ding. Also wundervoll. Das sind Deals, wie ich sie liebe. Jetzt springen wir, wenn du keine Rückfrage hast, Marco, Richtung Bank. Wie finanzieren wir die Deals?
Ich habe eine Rückfrage und möchte mich nur bedanken für deine immer tiefen Einblicke. Das ist so ultra wertvoll, einen Einblick in die aktuelle Marktphase zu bekommen und dann mit so realen Beispielen von dir. an der Stelle einfach, vor 10 Jahren gründen wir Immocation mit der Idee, wir wollen es transparent machen, dass man mit Immobilien Vermögensaufbau machen kann, und die Leute, es gibt es nicht, es gibt keine Beispiele und Investoren, es tun ein paar im Hintergrund, wo man denkt, okay, nee, die sind keine großen Wohnbaukonzerne, die sind aber auch keine Eigenheimkäufer, sondern die machen irgendwie damit eine super Sache. Das ist das, was ich vor 10 Jahren erreichen wollte, dass wir das tun dürfen, und vielen, vielen Dank, dass du das so teilst hier, ne? Das ist wirklich ein super spannender Einblick. So, wie sehr hast du gerade ausgerufen, jetzt wird verhandelt? Also ich fand den Slogan von Jürgen Schick, den man quasi hier ein bisschen anpasst und sagen, wir wollen kaufen zu den Preisen von morgen mit den Zinsen von heute, weil wir vielleicht davon ausgehen, dass die Zinsen jetzt ein bisschen ansteigen, wollen aber jetzt schon runter verhandeln. Du hast gerade auf sehr geschickte Art verhandelt, indem du sagst, naja, ich verhandle mir zumindest Sicherheit mit rein, dass gewisse Dinge am Objekt noch, dass sie passieren, noch das Risiko des Verkäufers sind. Bist du gerade sehr viel mutiger? Also wenn du merkst, ich bin an dem Deal dran und dass du dann jetzt nochmal wieder nach, also hast du schon bei Deals angerufen und gesagt, ja, sorry, aber das, was gerade passiert, da kann ich jetzt auch nicht den Preis nicht mehr halten, weil du merkst, so, da bin ich jetzt der Einzige. Hast du solche Sachen jetzt schon gemacht und empfiehlst du, dass man die jetzt tut?
Also, habe ich gemacht, und wenn der Makler aus Bielefeld zuschaut, es tut mir auch leid, dass ich das so machen musste. Ja, ich habe einen wunderschönen, wirklich auch eine tolle Mehrfamilienhausgruppe mit Nachbargrundstück. In der Nähe habe ich Objekte, wollte ich unbedingt haben. Wir haben einen Kaufpreis vereinbart. Ich sage jetzt keine Details, weil es ja im Grunde noch am Markt ist. Ja, und damit habe ich schon den Notar beauftragt zur Kaufvertragserstellung. Jetzt ist was passiert. Es ist eine sehr schwierige Konstellation. Es sind Verzögerungen passiert, die in der Sphäre des Verkäufers liegen, weil das eben auch ein Erbfall ist. Aber es ist kompliziert. Es hätte jetzt noch ein paar Monate gedauert, das alles einzutragen. Und ich hätte nur kaufen können, so dass ich quasi null Regress gehabt hätte. Es wird jetzt zu tief gehen, aber ich hätte null Regress haben können für irgendetwas an dem Objekt. Und wir reden über ein altes Objekt. Selbst für versteckte Mängel oder so. Es hätte nicht funktioniert. Und da habe ich dann gesagt, 2 Dinge. Erstens, das ist mir too much. Zweitens, die Zinsen sind tatsächlich in der Zwischenzeit gestiegen. Und während dieser Phase Notarvertrag und das dauert jetzt irgendwie alles noch. Und ich habe es bei der Bank natürlich nicht festgeschrieben, weil es war ja noch in der Schwebe. Und dann habe ich gesagt, wir müssen diesen Deal jetzt leider um einen 6-stelligen Betrag reduzieren. Aus diesen 2 Gründen. Ja? Unwägbarkeit und die Zinsen sind gestiegen. Das heißt, es ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, ist erstmal abgelehnt worden. Nö, dann machen wir es eben nicht. Ich bin weiter dran und habe gerade Anfang dieser Woche dem Makler nochmal geschrieben und gesagt, du, auf Basis der aktuellen Zinsen kann ich immer noch mein neues Angebot, was ich gemacht habe, halten. Ich gehe aber fest davon aus, dass es in den nächsten 2 Wochen weiter reduzieren muss, weil die Zinsen weiter steigen werden. Habe ihm auch einen Zinschart dazugegeben, Zinsausblick und alles. Dann habe ich gesagt, sag Ihnen das. Wenn Sie zu dem Preis verkaufen wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Und ansonsten gehe ich davon aus, ich muss nochmal einen 6-stelligen Betrag reduzieren in 2 oder 3 Wochen. Ich will es gerne immer noch haben, aber der Preis sinkt. Und das habe ich bei diesem jetzt im Speziellen, weil du auch gefragt hast, hast du schon Sachen abgesagt? Ja, das habe ich damit quasi erstmal abgesagt, obwohl ich den Notar beauftragt hatte. Und das mache ich auch, weil es muss sich für mich rechnen. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt in das Objekt, wirklich sehr, sehr viel. Aber trotzdem verliebe ich mich nicht. Es muss sich rechnen, damit es mir Spaß macht im Portfolio. Und ein paar andere Sachen, auch dort habe ich Kaufpreise hinterlassen. Manchmal hat es geklappt, oft hat es nicht geklappt, wo ich gesagt habe, die haben eine Gültigkeit von 48 Stunden. Die Zinsen steigen. Ich kann dieses Angebot nur 48 Stunden halten. Danach kaufe ich es immer noch. Aber es kann sein, dass ich den Kaufpreis reduzieren muss. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht.
Also
aber auf jeden Fall nutze ich das für meinen Einkauf.
Seid mutig. Ich sage es nochmal, damit man es verstehen kann. Kaufen zu den Preisen von morgen bedeutet, wir antizipieren mal ein bisschen, dass diese Problematik sich zumindest zieht wie Kaugummi, die wir da gerade haben, oder dass auch das, was alleine jetzt schon passiert ist, dazu führt, dass die Zinsen steigen, oder noch schlimmer, dass das jetzt weiter wieder eskaliert in dem Konflikt und es dann noch klarer in Richtung Inflationserwartung geht und die EZB reagieren muss und so weiter. Das nehmen wir mit in den Ankauf und gehen davon aus, dass die Preise runtergehen, und dann kaufen wir also auch zu reduzierten Preisen. Was bedeutet, wir müssen Dinge absagen und mutig sein in der Verhandlung und argumentieren mit den Zinsen von morgen, die wir dann ja bezahlen müssen, weil die Zinsen gerade eh schon gestiegen sind, aber wahrscheinlich noch höher steigen, ne? Und wir locken aber die Zinsen heute noch ein quasi für uns. Ja? Genau, das hilft enorm. Und 2022 hat man so krasse Sachen machen können und das vielleicht jetzt ein bisschen im Kleinen passiert eben jetzt gerade. So, Banken, Markus, ich möchte es wie folgt einleiten. Ich habe sehr, sehr viel dieses Mal mich versucht umzuhören, weil der Markt so unsicher, volatil, wie auch immer, im Immobilienmarkt ist ja nicht, da kannst du nicht einen Chart aufmachen, dann kannst du lesen, was los ist. Ganz viele Stimmen und O-Töne eingesammelt von Leuten, die wir kennen. Das, was ich sehr, sehr häufig bekommen habe, auch von Finanzierungsvermittlern und natürlich anderen Investoren, Banken, es wird einfach immer brutaler. Was ich so gehört habe, war, die Vorstände von meinen Banken, die ich persönlich kenne, ne, wenn es Investoren sagen, da kommen die Bankenaufsicht, die war jetzt wieder bei denen und sagt, ihr müsst jetzt wieder hier, das wird wieder strenger und ihr müsst mehr Eigenkapital. Und die Vorstände werden durch die Bank nervös und lehnen jetzt einen Deal nach dem anderen ab und lieber nochmal mehr Eigenkapital fordern und so. Hast du das auch beobachtet und warum ist das so?
Habe ich sehr genau so beobachtet, weiß ich ja auch von vielen Teilnehmern, weiß ich auch aus meinen Gesprächen mit den Banken, weiß ich, weil ich unseren Podcast höre. Du hast es auch mehrfach auch mit Teilnehmern allen gesagt. Und ja, und es ist so. Und ich möchte es aber ein bisschen spezifischer machen. Es gibt Banken, die so agieren. Es gibt Banken, die sehr, sehr, sehr leichtfertig Gelder die letzten Jahre, Jahrzehnte rausgegeben haben, die jetzt ein großes Risiko in der Bilanz stehen haben. Da kommt BaFin und Bundesbank kommen vorbei und sagen, wir prüfen. Und nein, ihr habt hier ein Klumpenrisiko im Bereich Immobilien. Das ist zu groß. Das müsst ihr irgendwie abbauen oder zumindest nicht ausbauen. Da hat das gar nichts damit zu tun, dass die keinen Bock mehr auf Immobilien haben, sondern dass die einfach so ein großes Risiko in ihrer Bilanz haben und dann sagen, machen wir nicht mehr oder machen wir nur noch 80% Finanzierung mit Zinsaufschlag, was ja gleichbedeutend quasi damit ist, nee, wir wollen es eigentlich nicht machen. Das sind aber bei weitem nicht alle Banken, das sind einige Ausnahmen, die früher super funktioniert haben, die manchmal sogar noch heute als Geheimtipp gehandelt werden, so aus alter Zeit, und wo dann alle ganz überrascht sind, ja, wieso geht das nicht mehr? Mhm, ja, aber und dann plötzlich der Eindruck entsteht, die Banken machen das nicht mehr. Das stimmt so nicht. Es gibt ein breites Mittelfeld von Banken, die ganz normal weiter diese Finanzierung machen. Ich gehe aber gleich noch ins Detail. Und es gibt eine kleine Menge an Banken, die ultra gerne Immobiliengeschäfte machen, oft aber nur noch regional. Auch das ist ein großer Unterschied geworden. Banken sind Gott weiß wohin in die Ferne geschweift. Ich habe auch mit Volksbanken aus dem Münsterland in Düsseldorf und in Hessen und sonst wo finanziert. Das geht nicht mehr. Die Banken gehen schon noch zu dem Fokus dann zurück, den sie eigentlich als Auftrag haben, weil auch das natürlich bei BaFin und Bundesbankprüfung auffällt. Warum macht ihr hier dauernd Sachen außerhalb eures Geschäftsgebietes? Ist nicht euer Auftrag. So, das muss man jetzt mal als Rahmenbedingung verstehen. Jetzt muss man die Banken, die eben nicht können aufgrund ihrer Bilanz, muss man eruieren, kriegt man ganz leicht raus, indem man fragt, ja, und rausgehen. Aber dann gibt es dieses Mittelfeld an Banken, Volksbanken, Sparkassen, wo ich ganz normal weiter finanzieren kann. Wenn ich jetzt über einen Finanzierungsvermittler gehe, ich liebe Finanzierungsvermittler für ihre Arbeit, jetzt mache ich aber die Klammer auf, nicht für professionelle Investoren, sondern wenn ich meine ersten Deals habe, wenn ich mir noch nicht sicher bin mit den Banken, ist ein Finanzierungsvermittler eine super Sache. Wenn ich professioneller Investor bin, brauche ich einen Bankenkontakt. Ich brauche eine Firmenkundenabteilung. Ich brauche Leute, mit denen ich sprechen kann, mit denen ich ein paar Sachen diskutieren kann. Ich muss da selber hin. Ich darf nicht eine Nummer sein, sondern ich muss ein Name sein bei der Bank. Und nicht ein Name im Sinne von, der Herr Befort kommt, den kennen wir aus YouTube oder irgendwie. Das meine ich damit nicht, sondern einfach wirklich der Name und die Person, die vor einem sitzt, weil die wird letztendlich finanziert und macht einen guten Eindruck. Und dafür ist wichtig, diesen guten Eindruck zu machen, dass ich möchte das nochmal am Rande betonen, für mich ist das so normal, aber ich habe das letztens erst wieder erlebt im Gespräch mit einer Bank, das fängt bei der Kleidung an. Ja, da sagt mir meine Bankerin letztens, da kam jemand in einer zerrissenen Jeans und so einem verwaschenen, dreckigen T-Shirt und wollte irgendwie 2 Millionen Euro für ein Mehrfamilienhaus haben. Jetzt mal nichts gegen das kann Handwerker, das kann ganz ehrwürdige Leute sein, aber ich gebe jetzt gerade die Sicht der Bank wieder. Ja, die sitzen da und sagen, das hat sich nicht gut angefühlt. Also das ist jetzt kein Riesentipp, aber guckt einfach mal in den Spiegel. Ich gehe zum Beispiel, ich trage relativ selten Anzüge, aber immer wenn ich zur Bank gehe, trage ich einen, weil ich weiß, das ist bankenlike und das spiegelt die irgendwie. Deshalb kriege ich nicht 1 Euro mehr, aber vielleicht irgendwie trägt das noch zu dem Ganzen bei. Zweitens, perfekte Unterlagenlage hatten wir schon vorhin beim Verkauf. Ihr braucht das perfekte Unterlagenset und geht nicht mit einer Baustelle an Unterlagen, mit so einem Exposé und irgendwie im handgeschriebenen Zettel oder sowas dahin und wollt ein paar Millionen haben, sondern alles ausgereift. Und nicht vorab alles irgendwie schicken. Vorab schicke ich, jetzt mache ich ein Mini Off-Tocke, vielleicht auch ein KI-Tipp dazu. Ich schicke immer vorab das Exposé, meine E-Mail, was ich mir an Finanzierung wünsche, plus über Notebook LM, so eine kostenlose KI von Google, lasse ich aus dem Exposé und Unterlagen, die ich vielleicht noch habe, einen kurzen Podcast machen. 6-7 Minuten, wer es nicht kennt, probiert es einfach aus, ist kostenlos, ist unfassbar. Und ich schicke Exposé und Podcast zu dem Banker. Damit hebe ich mich ein ganz klein bisschen raus und die Banker finden das mega geil. Ich glaube, die glauben bis heute, bis sie jetzt diesen Podcast hören, sorry, jetzt ist es kaputt, ja, dass ich das für die produziert habe. Irgendwie. Da reden zwei Menschen miteinander, die über dieses Haus sprechen und das vorstellen. So, dann bringt ihr vor Ort zu dem Termin das ganze Unterlagenset mit und eine Kalkulation, die sich nicht auf Spekulation und Hoffnung, sondern auf realistischem Szenario gründet. Das heißt, in meinem Szenario, was ich der Bank präsentiere, gibt es nur Mietanpassungen auf Basis der gesetzlichen Möglichkeiten. Es gibt noch nicht einmal Annahmen, naja, alle 3 Jahre wird ja deine Wohnung frei und dann kann ich die ja neu vermieten, gibt es nicht. Sondern das ist das Szenario, das ist meine Cashflow-Rechnung mit allem drum und dran. Und das ist eben ein ganzes Stück Excel, wo die KI aber heute auch schon großartig bei hilft, um das ein bisschen einfacher zu gestalten. Und dann steht da unten auch mein Cashflow-Aufwand oder eben die Neutralität unterm Strich mit allen Eventualitäten. Und wenn ihr das habt, dazu eine Wunschliste, so stelle ich mir die Finanzierung vor. Sie haben mir einen Zinssatz genannt und unter Angabe dieses Zinssatzes brauche ich. Ich hätte gern so und so viel Geld, ich hätte gern so und so viel tilgungsfrei, ich hätte gerne die Option von Sicherungstausch und Ähnlichem und irgendwas damit drin, also meinen Wunschzettel quasi. Und dann aber direkt daneben die Cashflow-Rechnung. Sage, wenn wir das so gestalten, mit dem Zinssatz, den Sie sich wünschen und den Modalitäten, die ich mir wünsche, bin ich in diesem Projekt cashflow-neutral und es geht einfach nur nach oben. Das ist die Vorbereitung, die ich bei wenigen sehe, die ich mit den Teilnehmern, die bei mir im Einzelcoaching oder auch eben bei mir in den Masterminds sind, immer durchgehe, wo es auch super coole KI-Prompts inzwischen für gibt, um solche Excel-Dinge eben zu kreieren, relativ einfach daraus zu kreieren. Und ich habe jetzt bei diesem KfW 40 Haus, da habe ich, das hat sich ja auch ein bisschen länger hingezogen und deshalb hatte ich letztendlich jetzt einen kleinen Zinsaufschlag, weil es auch ein bisschen gedauert hat, bis ich unterschrieben habe und das musste ich eben in Kauf nehmen. Dadurch war die ursprüngliche Cashflow-Berechnung natürlich jetzt etwas schlechter. Die war ursprünglich neutral, jetzt war sie minimal negativ. Jetzt bin ich hingegangen zur Unterschrift der Verträge und habe meine neue Wunschliste mitgebracht und meine neue Cashflow-Rechnung. Ich habe gesagt, was ich brauche, sind 6 Monate zusätzlich tilgungsfrei. Und das verändert, hier ist die alte, hier ist die neue Cashflow-Berechnung. Und dann bin ich wieder neutral. Da sagt die natürlich, die Verträge sind fertig. Ich so, ja, ich wollte es Ihnen ja nur mitbringen. Und vielleicht können Sie ja mal in Ihre Nachfolge gehen und nochmal nachfragen, ne, weil ich habe das hier ausgearbeitet. Da meldet die sich am nächsten Tag und sagt, ich habe mit der Nachfolge gesprochen. Und die hat gesagt, erstens, nee, sowas machen wir nicht. Eine Stunde später kam die zu mir ins Büro und sagte, ich habe es mir angeguckt. Ich glaube nicht, dass wir einen Investor hier im Hause haben, der seine Zahlen so gut im Griff hat wie der Herr Beford. Das ist jetzt kein Lob an mich, das ist eine reine Excel-KI-Sache gewesen, ja, wo ich dann simuliert habe, was ich brauche. Und ich habe den Antrag gestellt, der wird morgen unterschrieben. Das machen wir in dem Fall. Also überzeugt die Banken mit wirklich Exaktheit, mit einem guten Projekt, einem guten Ankaufspreis, einer super Unterlagenliste und vor allem mit einer Kalkulation, wo Sie nicht Nein sagen können zu dem Deal. Und dann bekommt ihr auch nicht nur 80%, sondern auch 90% oder 100% oder 110% oder 120%, wenn das Objekt sich rechnet, wenn eure Bonität gut ist. Und jetzt möchte ich aber wirklich auch nochmal was am Rande sagen. Viele, die sagen, meine Bank funktioniert nicht mehr. Wenn ich da mal nachfrage, wie lange machst du das und wie viel hast du gekauft? Und ich bin dann immer, wir sind ja alle, wir freuen uns ja tierisch, wenn unsere Teilnehmer oder auch Leute so richtig an den Start gehen und eine richtige Skalierung hinlegen und alles. Wenn ich aber jetzt 5 Jahre da bin und sage, ich habe im ersten Jahr eine Wohnung, im zweiten Jahr 2 Wohnungen, im dritten 2 Mehrfamilienhäuser, dann 4 Mehrfamilienhäuser und jetzt wollte ich 10 Mehrfamilienhäuser kaufen. Und komisch, jetzt macht meine Bank das gar nicht mehr so mit. Dann darf man das auch mal kurz hinterfragen und dann liegt das vielleicht nicht nur an der Bank, sondern eben auch, naja, also in so kurzer Zeit dann so viel zu machen, da muss man auch die Bank irgendwann mal verstehen. Aber das sind die ganzen Leute, die wir dann auch hören, die sagen, nee, meine Bank gibt mir plötzlich nur noch 80% und keine 90 oder 100 oder 110. Da geht's auch mal um Gesamtobligo, Klumpenrisiko und Ähnliches. Und ich sage das hier mit Fug und Recht, Bei solider Basis, bei guten Deals, bei exzellenter Vorbereitung bekommt ihr auch heute noch 100% Finanzierung und mit ein bisschen Geschick, vielleicht darf ich mal kurz nochmal, ich habe es gar nicht hier liegen, schade, auf meinem Buch 10x für Immobilieninvestoren, ja, nochmal hinweisen, wie man eben das ganze Eigenkapital ersetzen kann. Eigenkapital ist keine Größe, die irgendwie Mangel hat. Ja, und wenn ich nur 90% oder 100% von der Bank bekomme, ich kann es ausgleichen, ich muss es alles nur vorher wissen und kann das mit über diverseste Strategien eben dann hinbekommen, doch über Bande meine 110% Finanzierung zu bekommen, dann gibt es dieses Problem nicht. Und ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr asynchron zu vielen Marktmeinungen dort ist. Und ja, in vielen Fällen mag das eben auch so sein, dass die Bank nicht mehr so reagiert wie vorher. Aber ich habe gerade eben versucht, mal sehr weit auszuholen, um jetzt genau auf den Punkt zu kommen. Es gibt Fälle, in denen das schwieriger wird, aber nicht, wenn ihr dauerhaft solides und langfristiges Geschäft macht mit einem gesunden Wachstum, dann wird euch das Problem nicht passieren.
Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich bei diesem Wesenskern rausgekommen, des Pudelskerns, du hast jetzt ganz konkret gesagt, was wirklich einen Unterschied macht, und nehmt das bitte mit, das ist exakt das, was man jetzt kapieren muss. Die Arbeit mit den Banken kann einen großen Unterschied machen. Und so könnt ihr den Unterschied machen. Und so könnt ihr sensationelle Deals jetzt gerade machen. Das ist die große Chance, die es gibt in genau dieser Marktphase. Und wir haben so viel erleben dürfen. Markus hat es ja berichtet hier im Podcast, wer das schon länger hört, seit 2022 quasi zuhört, hier jedes halbe Jahr unser Marktupdate, hat diese Chancen unglaublich genutzt in der Marktphase, die so unsicher war in 22, 23, 24. Wir durften das nutzen mit vielen tollen Partnern, wenn man eben genauso vorgeht und professionell ist. Wer von euch genauso professionell sein möchte, Tradition auch für diesen Podcast, wir eröffnen die Bewerbungsphase für die Masterclass 2026. Markus hat schon gesagt, er ist dort als Coach. Wir haben insgesamt ein Coaching-Team von 20 erfahrenen Profi-Investoren. Wir wollen euch und dich ausbilden zu einem Profi-Immobilieninvestor, egal ob du gerade deine erste kleine Wohnung kaufen willst für die Altersvorsorge, dein erstes Mehrfamilienhaus entwickeln willst oder schon 10 Mehrfamilienhäuser hast und dich richtig professionalisieren willst. Wir haben das Programm so aufgesetzt, dass wir dich da weiterbringen können. Du kannst das komplett von zu Hause teilnehmen, bis auf 2 Tage Abschlussworkshop. Ansonsten hast du Einzelcoachings, zum Beispiel in einem Videocall mit Markus, hast eine Wissensdatenbank, hast Webinare, natürlich einen ausführlichen Videokurs, alle Dokumente, alles, was du brauchst, um als Investor wirklich voranzukommen. Die Plätze sind immer schnell weg und streng limitiert. Es gibt ein paar Tage Bewerbungsphase und die ist genau jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, am Tag, wo er rauskommt, eröffnet. immocation.de/masterclass. Da gibt's alle Details und da kann man sich bewerben auf einen der begehrten Plätze. immocation.de/masterclass. So, Markus, und jetzt wollen wir logischerweise wissen, was du denn denkst, was passiert. Was ist dein wahrscheinlichstes Szenario und Prognose, wenn wir uns hier in 6 Monaten wieder unterhalten?
Ja, ich möchte und muss vorher noch eine Minute abbiegen, wenn ich darf, weil ich hier noch 2 Sachen auf dem Zettel stehen habe,
bitte, bitte,
die einfach nochmal das unterstreichen, was der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Business ist. Kurzfristiges Business, das haben wir jetzt oft genug gesagt, Spekulation und kann funktionieren, muss aber nicht. Langfristig ist, das hast du selber gesagt, risikoarm, aber mit Arbeit natürlich verbunden. Und ich habe einfach nochmal 2 Objekte, die ich gerade aus dem Privatbestand, da kaufe ich eigentlich nichts mehr rein, aber jetzt sind wir ja 10 Jahre, 11, 12 Jahre zurück, wo ich einfach nochmal sagen will, 2 Sachen, die ich in der Zwischenzeit entwickelt und jetzt verkauft habe. Und das mal im Vergleich zu einer gesetzlichen Rente, wo ich 45 Jahre einzahle oder sehr ähnliches. Gerne. Das eine ist ein Haus, das habe ich 2014 gekauft. Das ist ein 9-Parteien-Haus. Das habe ich gekauft mit einer recht niedrigen Miete von unter 30.000 Euro. Habe die fast verdreifacht über diese Zeit, diese Miete, also über weit über 10 Jahre, habe natürlich viel Geld reingesteckt. Also ich habe es mal gekauft für mit Nebenkosten 400.000 Euro. Das ist aus heutiger Sicht nicht viel. Damals war das eben ein adäquater Preis. Habe nochmal um die 400.000 Euro reingesteckt innerhalb dieser 10, 11 Jahre. Aber viel davon auch finanziert. Also es ist nicht so, dass es alles Eigenkapital gewesen wäre. Ich habe natürlich aus dem Cashflow inseriert, der ja investiert, der ja auch ordentlich war, plus noch finanziert, und habe natürlich auch noch ein Restsaldo dort stehen und habe es jetzt verkauft. Das ist nicht nur schon verkauft, sondern der wirtschaftliche Übergang war auch schon. Also Gesamtinvest 800.000 und verkauft für 1,4 Millionen. Steuerfrei, weil es war aus dem Privatvermögen. Mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich Cashflow ja hatte aus dem Objekt. Ein zweites, ja, das ist ein 10-Familienhaus 2016 gekauft. Da habe ich mal mit Nebenkosten 700.000 für bezahlt, habe 300.000 reingesteckt, also rund ein Gig von 1 Million. Habe bei Mieten, bei Kauf von 35.000, habe die auch verzweieinhalbfacht grob und habe jetzt, also Gig 1 Million, habe es jetzt für 1,6 Millionen verkauft. Steuerfrei. Jetzt aber nochmal, so, was hat da noch an Kredit da eigentlich stehen? Und das ist einfach nochmal auch so ein Hinweis, wie man Welten miteinander verknüpfen kann. Was hat da noch an Kredit? Wenn ich Marco jetzt raten lassen würde, würde er sagen, naja, wahrscheinlich noch irgendwie so 800.000, wenn er gegen 1 Million hat, 700 bis 800.000. Ah, Überraschung, es steht noch eine volle Million dort, denn Tilgungsersatzträger, ETF, Aktienfonds. Und die haben sich natürlich in der Zwischenzeit sensationell entwickelt. Und dort stehen 500.000 an Guthaben drin, sodass ich jetzt theoretisch nur eine Restschuld von 500.000 hätte, Verkaufspreis 1,6 Millionen. Und das ist das Hashtag Long Game, ist ja eine der Hashtags von Immocation. Ja, das ist das Long Game. Ja, und diesen Wert, das ist wirklich risikoarm mit Cashflow-Überschuss, mit eben Verkauf hinten, jetzt mal steuerfrei, aus aktueller Sicht immer noch steuerfrei in 10 Jahren für neue Objekte. Und das geht eben mit der Zeit. Egal, was für ein Zinssatz besteht, denn die waren 10 Jahre durchfinanziert. Abgesehen davon war der Zinssatz relativ ähnlich, 2015 und 2016 wie heute. So, jetzt kriege ich aber, jetzt habe ich den Loop zu den Zinsen. Wie entwickeln sich die Zinsen für die Zukunft? Die Prognose ist schwierig, aber ich werde jetzt nicht sagen, wenn so, dann so und vielleicht auch nicht, sondern ich glaube, wir werden Zinssteigerungen haben im kurzfristigen Bereich. Ich lege mich mal für die nächsten 6 Monate bis zu unserem nächsten Talk auf 2 Zinssteigerungen fest, 2 Zinsschritte, a 0,25. Und glaube auch, dass die stattfinden werden. Ich hoffe nicht, dass es noch mehr sein werden, aber die werden es sein. Und wenn es die sind, könnte es durchaus auch sein, dass es noch weitere in der Zukunft gibt. Aber was ich immer und bei jedem Podcast wieder sage, es spielt für ein langfristiges Geschäft mit Plan B, das habe ich ja hinreichend rausgestellt, wo ich vielleicht mal was abverkaufe, ähnliches, spielt es keine Rolle. Weil ihr kauft, also jetzt kriege ich den Satz gar nicht zusammen, Marco, jetzt musst du nochmal sagen, wie hast du ihn so schön formuliert?
Kaufen zu den Preisen von morgen mit den Zinsen von heute.
Heute festschreiben die Zinsen. Ja, den Zinsanstieg als Druck- und Verhandlungsmittel benutzen, dadurch etwas besser einkaufen, 10 Jahre gut entwickeln, gerne mit unserer Hilfe und einfach sich freuen. Und die private Rente oder den Vermögensaufbau mit einigen Objekten erledigt haben.
Und Markus, weil es du nicht gesagt hast, sag's ich nochmal, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Also schlagt zu in diesem Sinne.
Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich es jetzt noch sage.
Ja. In diesem Sinne, immocation.de/masterclass. Wenn ihr dabei sein wollt, würden wir uns sehr freuen. Und wir, Markus, werden in diesem Format in einem halben Jahr wieder aktiv und sind gespannt, wo wir dann stehen. Vielen Dank. Ciao.
Danke vielmals. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.